Aufenthalten, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher Podcast mit der Serie Shorts. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt. Heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Dominik Schmidt, CEO von Roller Music. Dominik lebt seit Jahren in Portland, Oregon und wird uns aus der Popkultur-Hochburg berichten, die sich zuletzt sehr kreativ gegen Donald Trumps Politik wehrte. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
Du hast Roller 2010 gegründet, wenn meine Recherchen stimmen. Was war denn damals das Motiv und was sind die Schwerpunkte gewesen, die vielleicht auch immer noch die Schwerpunkte 2025 sind?
Also ich muss sagen, ich habe eigentlich zuerst ein Label gegründet, das heißt Roller Records. Und ich war damals am Ende meiner Studienkarriere auf der Uni Wien und habe mir schon überlegt, so was mache ich denn danach? Und mein Wunsch war eigentlich, ist immer größer geworden, mich selbstständig machen zu wollen, habe aber dann erkennen müssen, dass ich jung bin und nicht das Geld hatte. Und wenn man ein Label ist, braucht man vielleicht Geld, das man investieren kann. Und habe mich dann entschieden, aus dem Ganzen eine Agentur zu formen, das auch natürlich dann nicht Roller Records zu nennen, sondern Roller Music. Und ich habe damals schon für meine eigenen Bands das Booking gemacht. Das heißt, ich habe Erfahrung gehabt im Booking und habe nach meinem Soziologiestudium auf dem IKM Kulturmanagement studiert. Und da war einer der Vortragenden damals, der Mario Rossori, der das Label Party Records hat. Und ja, wir haben uns gut verstanden und ich habe angefragt, ob ich nicht bei ihm, ob er einen Job hat oder ob er Support braucht im Bereich PR. Und er hat mich dann eingeschult. Ich habe dann bei ihm die PR, das PR-Handwerk gelernt. Und das ging aber dann, ich weiß nicht wie viele Jahre, vielleicht ein, zwei Jahre. Und dann hatte er aber auch nicht die Jobsituation oder die Möglichkeiten, dass wir das so weitermachen. Und habe dann begonnen, Roller Music zu gründen. Und von Anfang an war der Schwerpunkt auf Booking und PR. Und da war ich noch in Europa und habe mich fokussiert auf österreichische Bands, Bands aus dem europäischen Umland und die nach Österreich zu bringen. Das war so der Fokus. Und genau, und das war damals 2010, da war das digitale Marketing noch nicht auf diesem Höhepunkt, sondern da gab es noch wirklich viele, viele Zeitschriften, da gab es noch viel mehr Medienoptionen, sage ich einmal, und habe mich darauf spezialisiert, Tourneen zu buchen, aber diese Tourneen dann auch medial zu bewerben. Und das war so der Schwerpunkt von Roller Music ganz am Anfang. Und da war ich auch eine One-Man-Show noch. Und dann mit dem Umzug nach Amerika sind dann so sukzessive mehr Teammitglieder nötig gewesen und die auch dazu gekommen sind. Genau. Allein um damals noch die CDs zu verschicken, habe ich jemanden gebraucht, der vor Ort ist.
Du 2013 Portland, bist du da irgendwie so peu à peu übersiedelt oder war das einmal Koffer packen und rüber?
Das war schon peu à peu, aber bei mir hat es auch damit zu tun gehabt, also ursprünglich, dass ich eine Frau kennengelernt habe auf meinem Roadtrip. Und dann klar war, nachdem sie schon Kinder hatte oder noch immer hat, dass ich der bin, der rüberziehen müsste. Und dann kam eins zum anderen. Also ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass, oder mein Name hat sich ziemlich schnell herumgesprochen, dass da jetzt ein Europäer hier ist, der in Europa bucht. Und ich habe zwei Sachen nicht gewusst, dass jeder Amerikaner Sound of Music gesehen hat und kennt. Und damit sofort eine Verbindung auch zu Österreich hat. Und zweitens, dass es der absolute Traum ist und Wunsch von jedem Amerikaner, im Künstler scheinbar in Europa zu touren. Und dadurch war ich sehr beliebt, sehr recht schnell und habe Angebote links und rechts gehabt und habe dann eigentlich über einige Monate sehr harte Arbeit und sehr lange Nächten mir anschauen müssen, dass ich kann Amerikaner nicht nur nach Österreich bringen und habe mir ein Netzwerk aufbauen müssen in ganz Europa, um Tourneen füllen zu können. Und so kam das dann zustande. Und wir buchen aktuell 900 Konzerte im Jahr mittlerweile für Künstler aus der ganzen Welt. Wir haben Künstler aus Österreich, aber wir haben vor allem Künstler aus den englischsprachigen Ländern, also Kanada, Amerika natürlich, Australien, aber ja, fast von jedem Kontinent.
Und Portland gilt ja ebenso als die Hochburg von Bands. Also ich glaube, jeder zweite Einwohner hat eine Band. War Portland für dich Zufall und wolltest du vielleicht eh lieber nach Nashville oder war New York, LA, Nashville und Chicago kein Thema, weil du genau eben nach Portland wolltest?
Also wie gesagt, Portland war eine Station von meinem West Coast Roadtrip und in Portland, an meinem zweiten Abend in Portland, habe ich meine mittlerweile Ex-Frau kennengelernt. Und darum war dann klar, dass die Option gab es noch nicht. Ich bin zuerst wegen der Liebe nach Amerika gezogen und nachdem sie Kids hatte, damals auch schon, war das dann nicht die Option. Mhm. Aber sie ist lustigerweise ursprünglich aus Los Angeles und ich habe dadurch auch viel Zeit in Los Angeles verbracht und diese Stadt sehr lieben gelernt. Ich bin sehr viel unterwegs in Amerika und habe mittlerweile ein super Netzwerk und viele liebe Freunde in Nashville. Das heißt, die ganzen Städte, die du angesprochen hast, New York, Nashville, LA, die sind bei mir, die werden eigentlich jedes Jahr fast sozusagen abgeklappert. Ich habe in allen Städten viele Freunde und viele Musikerkollegen oder Businesskollegen aus dem Musikbusiness, die ich kenne und habe dort auch Künstler. Und daher sind diese Städte alle sehr wichtig für mich. Portland ist nach wie vor mein Lebensmittelpunkt, weil die Stadt eine sehr hohe Lebensqualität hat. Und ich als Europäer, das merkt man dann, wenn man in Amerika lebt, was es heißt, eigentlich so wirklich Europäer zu sein und sich europäisch zu fühlen. Das hatte ich dieses Gefühl davor noch nicht, aber das ist bei mir auf jeden Fall da. Da habe ich für mich auf jeden Fall erkannt, dass wenn ich in Amerika mich wohlfühle, dann sind es die Küsten. Auf jeden Fall Ost- oder Westküste. Und Nashville, so sehr ich Nashville auf viele Arten liebe, passe ich mehr als Europäer gefühlt an die Westküste. Die ist für mich, würde ich mal sagen, ein bisschen mehr sophisticated, ein bisschen mehr progressiver auf jeden Fall. Und auch politisch, zumindest diese Stadt ist am richtigen Ort für mich da, was meine politische Neigung betrifft.
Ja, reden wir noch ein bisschen über Portland, bevor wir dann zu deinem Core-Business kommen. Aber vielleicht vorher noch kurz zum persönlichen Status. 2013 war es möglicherweise einfacher reinzukommen und hast du da Permanent Residency oder bist du jetzt schon Staatsbürger oder wie ist das?
Ich bin nach wie vor Green Card Holder, okay. Also genau, Permanent Resident.
Mhm. Wie schaut es denn in Portland gerade aus? Wir reden da jetzt Ende 25. Ich habe schon im Vorgespräch zu dir gesagt, die kreativen Proteste von wegen großen Tierfiguren und vor allem der Frosch ist ja irgendwie weltweit bekannt geworden. Mhm. Diese kreativen Proteste hat man auch in Österreich mitbekommen, in den Medien, vor allem auch in den sozialen Medien. Wie schaut es denn da momentan aus? Gibt es die Proteste noch? Wie sind diese Militäraktionen von Trumps Leuten? Gib uns einmal einen Statusbericht.
Die wurden ja abgesagt, diese ganzen, also die wurden ja nicht genehmigt, nicht erlaubt, weil das merkt man dann, wenn man in den USA lebt. Die USA haben, oder eigentlich ein Glück, dass die ganzen Staaten relativ viel Power auch haben. Das heißt, wenn jetzt so federal-mäßig was versucht wird durchzusetzen, ist das nicht immer ganz einfach. Und es hat einen Vor- und Nachteil. Wenn man gute Dinge durchsetzen möchte, kann man da auch gegen Windmühlen ankämpfen. Aber auch in so einem Fall wurde es ja von der obersten Richterin hier quasi untersagt, dass er seine Nationalgarde vorbeischickt. Und das ist ja dann auch nicht passiert. Portland ist, würde ich sagen, von allen Städten, die ich in Amerika besucht habe, und das sind sehr viele gewesen, nach wie vor gefühlt die progressivste Stadt. Also ich würde mal sagen, Seattle, Portland sind da diese Top 2 für mich. Und dann kommen gleich New York und LA, dahinter San Francisco. Das sind einfach Städte, sehr viel Internationalität, viele Menschen aus der ganzen Welt und einfach von der politischen Gesinnung sehr blau, also demokratisch. Wenn es um das Thema Faschismus geht, wenn es um solche Themen geht, die einfach in Verbindung mit Donald Trump erwähnt werden, ist Portland extrem motiviert, extrem engagiert, für ihre Rechte zu kämpfen, dafür zu kämpfen, dass es nicht zu einem, dass gewisse Dinge einfach nicht durchgesetzt werden können, weil Portland für viele Dinge steht und die in Gefahr sind unter einem Präsidenten wie Donald Trump. Und darum kommt es auch zu dieser massiven Beteiligung und darum kommt es zu diesen, darum gehen die Menschen auf die Straße, weil sie schon sehr genau wissen, was ihnen wichtig ist und für was sie gekämpft haben, dass es in ihrem Bundesstaat legal ist, weil das ist ja auch eine Sache. Also das Thema Abtreibung hängt vom Bundesstaat ab. Also die Abtreibung ist legal im Bundesstaat Oregon. Würde ich jetzt nach Nashville fliegen, in den Bundesstaat Tennessee, ist es nicht legal. ein Kind abzutreiben. Und das hat schwere Folgen. Das heißt, da gibt es also schon einmal massive Unterschiede und die Portlander wissen ganz genau, für was sie hier kämpfen. Dass sie eben nicht eine Situation haben wie zum Beispiel in Tennessee. Und Portland, muss man aber auch dazu sagen, ist innerhalb Oregons eine Art Insel. Portland ist die größte Stadt, Eugene die zweitgrößte Stadt hier. Und es sind die Städte, die blau sind. Das Umland ist tiefrot.
Also eine Geschichte ist mir noch untergekommen in der Recherche. Die ziemlich weit rechts stehende deutsche Zeitung Die Welt schrieb Anfang 2024 über Portland: Diese Stadt ist wie eine offene Psychiatrie. Vor wenigen Jahren noch hipper Touristenmagnet ist Portland heute dominiert von Drogen. Es ist die Rede von harten Drogen wie Heroin und das Ergebnis in Portland ist absolut verheerend. So, du hast gesagt, große, gute Lebensqualität.
Ja.
Irrt die Welt?
Also schon vor der Pandemie hat es begonnen, dass das Thema Homeless Crisis ist immer massiver geworden. Es dürfte so sein, das ist jetzt eine Urban Legend, die kann ich nicht bestätigen, aber scheinbar gibt es Ansätze, dass Gouverneure oder andere Bundesstaaten Homeless People quasi raten, an die Westküste zu fahren, quasi abzuhauen aus ihrer Stadt, weil sie da scheinbar bessere Bedingungen haben oder Care. Es war vor 5 Jahren, 6 Jahren sicher eine absolute Hochburg. Ich kann mich erinnern, Downtown Portland, da gab es Straßen, die waren Zeltelager. Das habe ich noch nie als Europäer so erlebt. Neben dem Freeway, auf Grasabschnitten, auf dem I-5, der sehr busy ist, wurde gecampt. Das Thema Homeless Crisis war ein ganz massives Thema. Teilweise hat das zu tun mit einem Drogenproblem hier, Crystal Meth, so als Schlagwort. Aber teilweise hat es auch wirklich damit zu tun, dass Leute wirklich ihre Existenz verloren haben. Und wenn man in Amerika lebt, merkt man halt eins, dieses soziale Fangnetz, dieses soziale System, das dich auffängt, ist hier anders gestrickt. Und es ist definitiv der Fall gewesen, dass über die letzten Jahre, ich habe das aber auch erlebt, zum Beispiel in Philadelphia, ja, in gewissen Städten gab es eine sehr hohe Obdachlosenquote. Und das ist definitiv der Fall. Das ist aber immer besser geworden. Man sieht, also es wurden immer mehr Shelter erbaut und dann wurden auch ganze Wohnhäuser und sogar Hotels umfunktioniert. Wenn ich solche Artikel oder wie diese Quote jetzt gerade höre, dann klingt das für mich oft so ein bisschen nach einer Person, die da über etwas schreibt, aber wahrscheinlich noch nie hier war, gefühlt. Denn ich würde mal sagen, wie ich in Vancouver, Washington war, also in Kanada, ist mir das Drogenproblem noch viel massiver aufgefallen. Da bin ich tatsächlich durch die Stadt gewandert und da bin ich mir vorgekommen wie auf einer Zombie-Apokalypse. Und sowas habe ich hier in Portland noch nicht erlebt, wo wirklich blockweise die Leute gekrümmt herumgelaufen sind. Und mir wurde dann auch gesagt, dass also Vancouver, BC ist ein Port, der sehr connected ist mit der asiatischen Welt und dass scheinbar sehr viel Drogen auch gerade über Vancouver in das Land kommen und da gibt es scheinbar auch Zusammenhänge. Ich bin jetzt, muss ich aber auch sagen, kein Experte, aber von dem, was ich gesehen habe, von dem, was ich weiß, auf jeden Fall Westküste, Obdachlosen-Situation war furchtbar die letzten Jahre. Da hat sich viel verbessert, diese riesigen Camps und so, die sehe ich alle nicht mehr. Ich kenne jetzt persönlich niemanden, der in so einer Organisation engagiert ist, dass ich mehr Inside-Informationen für dich hätte, aber von dem, was ich wahrnehme in der Stadt, was ich sehe, ist es auf jeden Fall viel besser geworden. Und das Drogenproblem, ja, ich glaube, das ist in ganz Amerika, und das hat nicht nur mit Portland zu tun. Das Thema Crystal Meth ist sicher ein großes Thema, aber das kann man nicht nur auf Portland herumschlagen sozusagen. Mhm. Ich glaube, dass halt für eine gewisse konservative Schicht Portland ein Dorn im Auge ist, weil einfach hier sehr viele linke, freidenkende Menschen leben, die sich hier nicht unterkriegen lassen möchten. Das heißt aber nicht nur, weil sie anders denken, dass sie deshalb auch drogensüchtig sind oder nur weil Marihuana in einem der wenigen Bundesstaaten wie bei uns hier legal ist, heißt das nicht, dass nur alle Leute eingekifft auf der Straße herumlaufen. Ja, das ist einfach, man merkt in Amerika, wenn man in Amerika lebt, es gibt dieses eine Amerika nicht. Mhm. Die Amerikaner, die du in Portland triffst, denken anders als, oder du kannst ja nicht alle über den Kamm scheren, aber da ist eine andere Attitude wie in Dallas oder in Chicago vielleicht. Das sind so feine Unterschiede. Und du triffst einfach hier mehr Menschen von einer gewissen, die eine gewisse Einstellung teilen, als in anderen Teilen der Welt, also Teilen Amerikas.
Drogenprobleme gibt es in Frankfurt am Main auch. Da könnte die Welt wahrscheinlich Reisekosten sparen und könnte sich dort die Gegend um den Bahnhof anschauen. Da war ich letztes Jahr und das war für einen kleinen Österreicher echt heavy.
Ja.
Kommen wir lieber zu deinem Business. Du hast ja schon gesagt, du lebst von PR, aber zum Beispiel halt auch in durchaus beachtlichem Ausmaß von Tourplanung und von Konzerten. Bei uns hier jetzt im kleinen, beschaulichen Graz habe ich ein bisschen den Eindruck, ich glaube sogar für andere österreichische Städte sprechen zu können, dass es viele Bands und VeranstalterInnen immer schwerer haben, die Seele voll zu bringen. Also gerade so in den letzten Monaten kommt mir vor, ist das so eine Bewegung. Ist das nur ein Graz-Phänomen oder kommt da eine Krise auf uns zu?
Zwei Sachen. Gefühlt haben wir aktuell viel zu wenige Graz-Shows.
Das liegt ja, das stimmt nicht an, und das geht das leider allen anderen Bookern auch so.
Ja, das liegt aber nicht an uns. Ich kenne aber sehr viele liebe Kollegen in Graz und ich kann auch nachvollziehen, warum die teilweise einfach weniger machen. Gute Neuigkeiten. Wir hatten gerade ein sehr erfolgreiches Konzert mit der Band 3 for Silver in Graz, das wir fast ausverkauft haben. Ich glaube, wir haben 172 Tickets verkauft und ich müsste jetzt lügen, die Kapazität war 200 oder 250. Da müsste ich meine Booker jetzt fragen. Aber auf jeden Fall, das war ein super Konzert, eines der besten Konzerte auf der Tour. Und ja, Graz hat uns da wunderschön überrascht, auf deine Frage zu kommen. Ich glaube nicht, dass das ein generelles Problem von Graz ist. Wir merken auf jeden Fall, dass wir hatten ja bei Roller Music oder fast jede Agentur 2020 bis fast 2022, also fast zwei Jahre, fast Tourstillstand. Und dann kam so 2022, ich glaube im Herbst war es, wie wir begonnen haben, Herbst 2022, unsere ersten Touren nämlich auch durchzuziehen. Gebucht haben wir schon davor, aber die mussten dann wieder abgesagt werden, weil dann wieder ein Lockdown kam oder so. Und ich merke schon, ich kann mich nur noch so teilweise erinnern, das ist so eine Erinnerung, und das möchte man sich gar nicht mehr erinnern. Aber es waren so um 2022, da gab es diese Euphoriewelle und wir haben wirklich toll gebucht und da kam auch so gefühlt ein wirtschaftlicher Aufschwung in der Musikindustrie und auch bei den Veranstaltern und bei den Venues. Und wir merken aber jetzt sicher das letzte Jahr schon, dass die Leute einfach die wirtschaftliche Krise spüren, dass sie sich sehr gut überlegen, wie sie ihr Geld einsetzen und ausgeben. Wir hören das auch von Venues, die uns berichten, dass sie bis zu 50% Einnahmebußen über ihre Gastronomie haben. Und wir, viele unserer Tourneen hängen auch davon ab, wenn wir Konzerte buchen, bekommen wir ja nicht nur Gagen, sondern wir bekommen auch eine Unterkunft bezahlt und sehr oft ein Catering oder ein Dinner-Buyout. Und das ist zum Glück nach wie vor der Fall in Europa und das leisten sich auch die Venues nach wie vor, aber wir spüren, dass das einfach die Risikobereitschaft für gewisse neue Künstler kleiner geworden ist, die Risikobereitschaft mehr Gage bei einer ersten Tour hinzulegen sozusagen, ein bisschen weniger geworden ist und dass natürlich viele Veranstalter noch mehr drauf schauen müssen, wie ist der Vorverkauf. Kann ich davon ausgehen, es wird eine erfolgreiche Show, wenn ich ein, zwei Monate davor spüre, der Vorverkauf zieht nicht so an, wie ich das brauche, aus meiner Erfahrung für eine erfolgreiche Show, sage ich die lieber ab, weil mir die Kosten für die Venue, einfach für das Personal, zu hoch sind. Also die Kosten für einen Techniker, für einen Security, das ist auch alles nach oben geschnallt und ist teilweise für uns hart zu schlucken, weil du dann einen Deal hast, um einen Break-Even zum Beispiel zu erreichen, der ist mittlerweile extrem hoch. Und dann siehst du das Costing-Sheet und du siehst, was ein Tontechniker, zum Teil sicher zu Recht, ja, aber heute mittlerweile möchte. Und wenn du eine Band aufbaust und bei der ersten Tour halt zwischen 50 und 100 Tickets verkaufst, dann geht da ein Großteil zurück an die Venue. Klar, die haben auch ein Risiko genommen, die haben Leute zu bezahlen, ist ja alles kein Thema, aber es hat sich schon viel verschoben. Also, und zum Thema Graz, Graz hat tolle Venues. Ich bin ja selber gebürtiger Steirer und Halbsteirer, meine Mutter ist Steirerin, also ich habe da einen absoluten Bezug zur Steiermark und ja, ich habe das Gefühl, aber meine Booker würden da sicher noch mehr dazu sagen können, dass, gut, mit Wien hast du halt diesen Wasserkopf Österreichs, du hast diese Stadt mit Abstand der meisten Menschen, du hast einfach hier weniger Risiko, weil du einfach einen größeren Pool an Leuten hast, die du für einen Newcomer anziehen kannst. Graz ist ja, ist das ein, ich glaube, aktuell noch immer so um die 300.000 Einwohner und Wien hat 2 Millionen, also kann man gar nicht vergleichen. Aber ich habe das Gefühl, dass Graz einfach noch mehr drauf schaut oder noch mehr Gewissheit braucht, um dann ein Risiko zu nehmen, um sich für einen Act zu entscheiden. Und deshalb haben wir, glaube ich, gefühlt auch weniger Shows. Ja? Also das ist so mein Eindruck, dass ein Veranstalter, eine Venue dann zusagt, wenn wir ihnen schon zumindest eine Tour hinlegen können und sagen, schau, Band XY haben wir in Europa gehabt, 3 Wochen lang. Wir haben von Dänemark, Niederlanden, Belgien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Schweiz diese Staaten haben wir abgegrast. Wir haben hier auf ihrer ersten Tour vielleicht schon die ersten 3 Konzerte ausverkauft. Das gibt dann ein gewisses Selbstvertrauen, dass man sagt vielleicht, hey, okay, lass uns auch in Graz probieren. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass Graz eine eigene Insel ist, die einen anderen Geschmack hat als die Wiener. Ich glaube, das sind eher oft wirklich ökonomische Faktoren, die da mitspielen, dass Graz da ein bisschen zurückhinkt, weil mir fallen sofort 5, 6 Venues ein, die toll sind. Also an der Venue-Landschaft liegt es meiner Meinung nach nicht.
Ja, wie siehst du
das als
Grazer? Vielleicht
Frage
nicht so,
an dich.
Ja, also vielleicht nicht so sehr für Bands, die du bringst. Ich habe ja auch schon sehr viele Roller-Bands gesehen, glücklicherweise.
Ja.
Wo wir am Anko haben, sind die großen Flächen, also oberhalb vom Orpheum, da wird es dann dünn, da hast dann bald nur mehr die Stadthalle. Das sagen sehr viele Veranstalter, das ist zäh, weil du kriegst keinen, sagen wir mal, anspruchsvollen Mainstream tatsächlich her oder so.
Ja.
Es gibt ein paar schöne große Open Airs, aber die werden immer schwerer. Also wir waren heuer im Sommer, Fontaines hat sich, glaube ich, wirklich weit unter den Erwartungen verkauft. Und das war eigentlich schon das einzig große Konzert, von dem ich jetzt, also in meiner, wo ich noch hingehen würde, weil ich gehe jetzt nicht so Semino Rossi oder so. Bei den kleinen und mittleren Venues, glaube ich, geht's. Da haben wir durchaus Auswahl. 2 Sachen fallen mir da noch ein. Das eine ist die Ticketpreise, die jetzt schon spürbar in den letzten Wochen für mich in die Höhe gegangen sind. Ich verstehe es, ja, ich kann das total nachvollziehen. Aber du zahlst halt jetzt für österreichische Band 35 bis 40 Euro mal locker und das ist halt schon ein bisschen schmerzhaft. Oder bei einer Nummer wie Nick Cave auf der Burg Klamm sind wir bei 100 Euro. Und das ist ja jetzt auch noch kein riesiges Mainstream-Theater. Also das wird, glaube ich, für viele Leute einfach schwierig. Was ich dich aber noch fragen wollte, weil du gesagt hast, man schaut, wie der Vorverkauf läuft. Meine Arbeitshypothese ist, dass der Vorverkauf generell immer schwieriger wird. Die Leute sich später entscheiden, vielleicht auch. Ich meine, auf Last-Minute-Tickets kann man jetzt nicht hoffen in dem Bereich, aber hast du auch den Eindruck, dass die Vorverkaufsbereitschaft bei manchen Sachen groß ist? Weil ich habe jetzt schon Tickets für, ich weiß nicht, irgendwann Mitte Juli in Wien, wo ich unbedingt zu Wu-Tang Clan oder so will. Aber viele andere, kleinere Bands, da wartet man einfach mal zu und schaut mal, wie sich das entwickelt. Siehst du das auch so?
Ja, wir merken auf jeden Fall, wir bauen ja sehr viele Newcomer auf. Also ich kann vor allem über Bands sprechen, die wir zum allerersten Mal nach Europa bringen und dann Acts, die wir zum 2., 3., 4., 5., 8. Mal bringen, wie sich das verändert. Genau, was mir ein bisschen fehlt in dem Diskurs ist das Thema Ticketing-Fees. Also wir merken zum Beispiel auch, dass wenn du das sagst, so 35 Euro kostet gleich einmal eine österreichische Band, dass da doch ein Haufen Fees oben sind, ja. Also ich erlebe das immer wieder. Ich habe jetzt gerade gestern mit einer, auch in Amerika, ja, ich buche ein paar Shows immer wieder in Amerika für Künstler. Gerade hier im Pacific Northwest, also in Seattle, Bellingham und Portland zum Beispiel. Und da besprechen wir den Ticketpreis. Und ja, das sind dann auf jeden Fall, das sind mindestens 10% Ticketing-Fees nochmal obendrauf. Die dann, ja, die du dann eben auch nicht siehst als Künstler. Aber aktuell sage ich dir eins, Wolfgang, es würde echt Sinn machen, eine Ticketing-Firma zu gründen. Denn es ist echt ganz schön stark, was die Fees ausmachen mittlerweile. Und die natürlich haben dann auch Auswirkungen auf den finalen Preis. Weil, wenn ich zum Beispiel bei einer Show, ich sage mal, 20 Euro mindestens brauche oder 25 und 30, dann kommt da noch ein Batzen Geld drauf und dann schaut es dann für den Konsumenten natürlich dann wieder plötzlich teuer aus. Aber da sind dann viele Fees dahinter auch, die der Künstler gar nicht sieht.
Ja, ich habe gerade heute Nachmittag ein Ticket gekauft, einer meiner Lieblingsbands, und da waren das deutlich über 10% Fee.
Ja.
Nächstes nicht ganz einfaches Thema in deinem Business, Social Media, war ja so mal von, was nicht, 2010 bis 2020 durchaus eine Möglichkeit, relativ gut Zielgruppen zu erreichen, Reichweiten zu bekommen, vielleicht auch für kleinere Bands.
Ja.
Bringt das für Indie heute überhaupt noch was? Ich gebe da ein Beispiel, ich war gestern beim Konzert in einer Grazer Location, und diese Grazer Location hat auf Facebook immerhin 29.000 Fans, und jetzt wissen wir schon, Facebook ist natürlich jetzt nicht unbedingt mehr der Kanal für die Zielgruppe oder so, aber die Postings habe ich mir heute angeschaut von der Location und die haben zwischen 0 und maximal 7 Likes. Also ich gehe mal davon aus, dass die organische Reichweite ganz ordentlich im Keller ist. Und andererseits habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht so viele Bands, die auf TikTok viral gehen. Also wie wichtig ist Social Media überhaupt noch für dein Business?
Sehr, sehr wichtig. Also wir nennen es ja digitales Marketing. Das eine ist, die Social Media Performance des Künstlers selber ist uns extrem wichtig, dass einfach ein Künstler, der braucht ja das Rad nicht neu erfinden. Es gibt so viele tolle Beispiele. Aber es ist extrem wichtig für uns, dass ein Künstler einfach einen gut funktionierenden Instagram-Kanal zum Beispiel hat, dass man einfach sieht, der bemüht sich, der hat Posts, der kreiert ein Charisma auch auf seinem Kanal, weil da ja Fanbonding auch entsteht. Und jede Venue möchte sehen, dass der aktiv ist, dass da was passiert, dass da eine Fanbase aufgebaut wird. Und das ist ja das Schöne an Kanälen wie Instagram. Du kannst dir ohne Geld auszugeben, als Künstler mit Zeitinvestment, mit gutem Content, mit Content Creation, kannst du direkt zu Fans kommen. Und wo wir dann den Künstlern helfen, ist der Bereich digitales Marketing. Also wir haben da zwei Phasen. Wenn wir quasi die Tour gebucht haben, dann gibt es da zwei Phasen, um quasi den Ticket Verkauf erfolgreich zu gestalten. Und das eine ist diese Awareness-Phase, nennen wir das, wo wir in erster Linie den Content testen, herausfinden, wer ist der Fan. Und dann in weiterer Folge, wenn die Tour dann steht und wir alle Ticket-Links haben, dann kommt es dazu, dass wir einen Ticket-Sales-Funnel haben, wo wir dann gezielt diese Daten nutzen, die wir eingesammelt haben in der Awareness-Phase, um zu verstehen, wer liked die Band, wem gefällt das und vor allem welcher Content kam am besten an, und dann ganz zielgerichtet mit dem besten Content die möglichst richtigen Menschen anzusprechen. Und wir hören das links und rechts von unseren Künstlern, wenn sie auf Tour sind, dass, wenn sie dann die Leute fragen am Merchstand, ja, und wie seid ihr auf uns gekommen, habt ihr zum ersten Mal von uns gehört, cool, sehr, sehr oft kommt die Antwort, wir haben eure Ad gesehen. Wir sind über Instagram, Facebook auf euch gestoßen. Und insofern war ein absoluter Gamechanger in meiner Company. Wir haben 2025, obwohl die Zeiten rough sind auf vielen Ebenen, auch wirtschaftlich, wir haben noch nie so viele Konzerte ausverkauft wie 2025 und für viele Acts, die noch nie in Europa waren. Also wir sind sehr stolz auf diese Formel, die wir kreiert haben. Wir haben einen Hybrid zwischen Booking, PR, also der Medienarbeit und digitalem Marketing. Und wir merken einfach, dass wir zum Beispiel allein mehr Medienfeedback bekommen und mehr, egal ob es Artikel sind oder Radio Plays, wenn wir für Medien zwei Argumente haben, nämlich A, dass die Band live vor Ort sein wird und B, dass sie eine neue Veröffentlichung hat. Und da bist du dann oft auf der Überholspur, weil du zwei Argumente hast, warum ein Medium über dich schreiben kann. Und genau dieser Mix aus, wie im Englischen sagt, Buzz, the creation of Buzz, also Buzz Creation im Bereich Medien. Da liegt es auch am Act. Ja. Wir haben Acts, da werden Radios, die passen nicht wirklich in die Radiolandschaft, aber da kriegen wir sehr viele Artikel zustande oder haben Interviews on the road und kommen in wirklich wichtige Medien rein, wo doch eine Zielgruppe für diese Band da ist. Dann haben wir andere Bands, die bekommen Radiorotation, Airplay in ganz GSA, und das hilft uns massiv, weil sie dann eingeladen werden, wie bei einer Radioshow zu spielen. Wir haben jetzt einen Act aus aus Norwegen, die wir zum ersten Mal auf Tour haben. Die wurden eingeladen vom ARD in einer Morningshow zu performen. Und das ist eine riesige Reichweite. Das heißt, diese Medienarbeit ist nach wie vor für uns extrem wichtig, hängt vom Künstler ab. Wir maßschneidern für jeden das Paket und schauen uns natürlich die relevanten Medien an, die wir ansprechen. Und das in Kombination mit der Tour, also mit dem Live-Marketing, wo du dich live vermarktest aufgrund deiner Performance vor Ort, und dem digitalen Marketing, wo du den Kanal hast, der direkt zu den Menschen geht, wo du nicht davon abhängst, dass ein Medium sagt, so Daumen hoch, Daumen runter. Das sind halt diese drei Kanäle, die wir ausschöpfen, um an Leute zu kommen. Im Endeffekt geht es einfach bei jeder Tour darum, Fans zu finden, zu Fans zu kommen. Und das passiert, wie gesagt, massiv über das digitale Marketing, weil dieses Handy ist dieses Tool, das wir alle jeden Tag bei uns haben. Und ich würde mal behaupten, mehr Menschen konsumieren heutzutage gewisse Social-Media-Plattformen als vielleicht eine Online-Zeitung.
Und, außer den Haubentaucher, weil den lesen praktisch alle.
Den liest ganz Österreich oder ganz Europa, nehme ich an.
Ja, ja, also mindestens alle deutschsprachigen. Umgekehrt gefragt, wie suchst du aus der Fülle der Bands aus? Wir wissen ja alle, dass es eigentlich jeden Tag noch mehr Bands werden. Es werden unendlich viele und wahrscheinlich eben auch sehr viele in Portland. Wie suchst du da aus? Weil du kannst ja auch nicht alle promoten.
Kann ich nicht. Und wenn ich dir jetzt die Ratio sagen würde, also zwischen den Bands, die bei uns anfragen und wie viele davon interessant sind, das ist nicht sehr hoch. Also wir kriegen jede Woche viele Anfragen aus der ganzen Welt und der effektivste Weg, wie wir zu Künstlern kommen, sind eigentlich zwei Wege, die ich da gesehen habe. Das eine ist, wir werden weiterempfohlen von tollen Acts, mit denen wir arbeiten, oder andere Acts, die sie kennen, befreundet sind oder die sie entdeckt haben, finden heraus, wer hat denn die Europatour gebucht, wer arbeitet mit der Band, und finden dann heraus, dass es Roller Music ist. Das ist ein Weg, das passiert sehr oft, dass wir weiterempfohlen werden oder auch von der Industrie, von Managern weiterempfohlen werden oder von Labels. Und das andere ist, dass wir sehr viel aktives Scouting betreiben. Eva, meine Kollegin, die in Wien sitzt, die macht bei mir Scouting. Ich habe einen eigenen A&R, einen eigenen Scout hier in Amerika sitzen, Nils, der schickt mir jede Woche 50 Bands. Und von diesen 50 Bands filter ich dann durch. Also er weiß schon einmal, was für Roller relevant ist, aber dann kommt nochmal so mein Filter drüber, was von dem, was er mir präsentiert, was für mich relevant ist für die Firma. Und ja, das heißt, ich bekomme allein von Nils jedes Monat 200 neue Bands vorgestellt. Davon gefallen mir meistens, würde ich jetzt mal sagen, 150, oder die ich bei Roller sehe. Und genau, so entdecken wir sie.
Auf wie viele Konzerte in der Woche gehst du denn?
Ich war auf vielen Konzerten hier. Ich hab Wochen gehabt, wo ich dreimal die Woche auf einem Konzert war. Arbeitsbedingt und weil ich ja neben Roller Music auch Musikproduzent hier bin, war ich jetzt sehr viel eingespannt, im Studio zu sitzen. Also ich hatte viele Nächte im Studio und nicht bei Konzerten. Im Idealfall kann ich eine Band live sehen, bevor ich sie signe. Aber das ist mittlerweile, weil wir so international arbeiten, fast unmöglich. Und wenn ich eine interessante Band habe in Portland und die hier spielt, absolut, dann bin ich beim Konzert. Aber die meisten Acts, sage ich dir ganz ehrlich, die wir gesigned haben im letzten Jahr, konnte ich nicht live sehen. Aber wir leben auch in einer Welt, wo mittlerweile Live-Performance-Videos einfach gang und gäbe sind, und ich auch jeder Band rate, bevor du ein Musikvideo drehst, bitte begib dich in ein Studio oder in eine nette Location, mach ein Live-Video, weil das kann mein Booker 10-mal mehr gebrauchen, hilft dir in der Promotion und showcase dich als Band. Von daher, das ist genau der Content, den ich mir sehr gut anschaue, Live-Performance-Videos.
So, wir kommen schon zu unserer letzten Rubrik, die heißt in aller Kürze. Also kurze Fragen und kurze Antworten, bitte.
Okay.
Beste Band aus Portland.
Boah, aktuell oder?
Ja, machen wir aktuell. Mach's ganz spontan aus dem Bauch raus.
Hayley Hendrix.
Okay. Drei Dinge, die auch jetzt noch für die USA sprechen.
Enthusiasmus, eine gewisse Offenheit, wenn man etwas kreieren möchte und aufbauen möchte. Diversität.
Okay. Eine große Band, die du zwar gern promoten würdest, aber das geht sich jetzt leider doch noch nicht aus. Da muss Roller noch ein bisschen größer werden. Was wäre das?
Curtis Harding.
Okay. In der Pension dann, du hast noch ein paar Jährchen, du schaust recht frisch aus, aber wenn es dann soweit ist, Wien oder Portland oder keines von beiden?
Beides.
Okay. Ja, die klassische Frage, Beatles oder Stones?
Schwer. Beatles.
Und ganz am Ende, und das ist nicht politisch zu verstehen, rot oder schwarz?
Ich mache es jetzt wirklich nicht politisch, schwarz.
Okay. Ja, lieber Dominik, das war's mit uns beiden. Herzlichen Dank, dass du dir da über dem großen Teich Zeit genommen hast für den kleinen Haubentaucher. Ich wünsche dir eine schöne Zeit jetzt rund um den Jahreswechsel, ein erfolgreiches 2026. Und kleiner Aufruf an das Publikum, schaut euch Roller-Konzerte an. Der Haubentaucher hat zumindest immer wieder mal welche. Es gibt Veranstalter, die sehr viel Roller-Acts haben, gerade auch in der Steiermark. Also das sollte kein Problem sein. Danke an alle, die dabei waren und bis zum Ende zugehört haben. Danke an das Pod für die Produktion. Und wie gesagt, danke Dominik.
Sehr gerne. Hat mich gefreut. Danke für das Interview.
Ciao, ciao.
Ciao, mach's gut.
Das war der Haubentaucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.